Ich weiß nicht, ob ihr wahrgenommen habt, dass die neue Osterkerze hier steht. Seit 20 Jahren haben wir das schöne Erlebnis, dass uns die katholischen Geschwister immer eine Osterkerze stiften. Und es wird von Jahr zu Jahr mühsamer für sie, die auch an Ostern zu bringen. Ich habe das einige Jahre jetzt nicht mehr erlebt und dieses Jahr war es besonders schlimm. Immer weniger Mitarbeiter, immer größere Gemeinden. Jetzt wird Stammheim, Flittert und Bruder Klaus Siedlung noch hineingeschmolzen in diese katholische Gemeinde, Riesengemeinde, die hier ist. Und in dieser Not sind sie nicht mehr in der Lage, uns die Osterkerze zu bringen. Aber wir hatten eine schöne Begegnung diese Woche miteinander. Wir haben die Kerze mitgenommen, Esther und ich. Und haben sie euch jetzt aufgestellt. Ich denke, das ist charakteristisch für unsere Zeit, in der wir leben. Aus vielen Gründen leben wir in Turbozeiten. Turbozeiten, immer mehr Eindrücke, immer mehr Dinge, die getan werden wollen, sollen und müssen, setzen uns unter Druck. Und wir wissen gar nicht mehr, wohin mit all dem, was getan werden könnte und sollte. Und auf der anderen Seite leben wir in Ohnmachtszeiten, will ich das mal nennen. Wenn wir die Nachrichten angucken, wenn wir meinetwegen den Krieg anschauen, Ukraine, wenn wir Pandemie anschauen, wenn wir Klima anschauen, wenn wir Weltüberbevölkerung anschauen, wir leben in Ohnmachtszeiten. Turbozeiten und Ohnmachtszeiten, die wollen uns schier zerreißen. Und danke für diese Einführung, Reinhard. Diese Zeit, in die wir jetzt heute hineinblicken, wo die Jünger mit Ostern nichts anzufangen wissen und wo Pfingsten am Horizont schon auftaucht, wo Jesus sie in diese Pfingsterwartung hineinstellt, die trifft auf Menschen, die auch nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht. Reale Menschen wie du und ich. Wir werden hier in diesem Gottesdienst heute auf ganz normale Menschen treffen, menschliche Empfindungen im Wesentlichen, die nicht bewältigt sind. Und das finde ich ja immer das Spannende an der Bibel. Es gibt ja Leute, die sagen, die Bibel ist ein altes Buch, was hat uns das heute zu sagen? Die Menschen damals sind genauso drauf wie du und ich. Und wir werden das heute in diesem Gottesdienst auch merken, nicht nur merken, sondern erschreckend feststellen, da hat sich nichts geändert. Und der Jünger damals musste genauso mit seinen Emotionen kämpfen und mit den äußeren Unzulänglichkeiten wie ich heute. Ich lade euch ein, zu schauen, wie Gott und Jesus in ganz herausfordernden Zeiten mit uns unvollkommenen Menschen umgeht. Der Titel dieses Gottesdienstes, Reinhard hat das schon gesagt, ist zum Beispiel Warten. Ganz zentral Warten. Und darüber sollten wir uns vorher auch klar sein, die Bibel stellt alles Warten unter die Führung Gottes. Es gibt kein Ziel in dieser Welt, was von Gott nicht gedacht und verfügt würde. Alle Zeiten und alle Inhalte, das ist die Aussage der Bibel, müssen vor Gott vorbei, müssen vor seinem Thron erscheinen. Dazu sagt er ja, so schrecklich das an vielen Stellen ist, so unverständlich, das ist Aussage der Bibel, dass nichts in dieser Welt geschieht, was nicht an Gott vorbei muss. Und Jesus hat seinen Jüngern das auch immer wieder beigebracht. Denkt nicht, dass ich ausschere aus dem Plan Gottes. Ich tue genau das, was Gott sagt und will. Von daher sind wir als Menschen gut beraten, nicht größer sein zu wollen als Jesus und selbst Dinge auszurufen. Gott ruft dich und mich auf zum Warten. Ich, Gott, habe das so und so gesagt und werde davon auch nicht abweichen. Wartet auf das, was ich gesagt habe. Also, die Jünger in dieser Szene, die wir eben gelesen bekamen oder erklärt bekamen, stehen nach Ostern und vor Pfingsten und sie stehen ziemlich ratlos und erklärungsbedürftig im Gelände. Jesus wies die Jünger an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Er sagte: Ich habe darüber bereits mit euch gesprochen. Ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Das ist eine Ansage. Du verwirrter Jünger, du bekommst ein Ort genannt, Jerusalem. Bleibt in Jerusalem. Lauft nicht irgendwo ins Gelände. Bleibt in Jerusalem. Ihr werdet eine Erfüllung bekommen, die Zusage einer Erfüllung. Ihr werdet von Gott erfüllt werden, und zwar in einer ganz besonderen, einmaligen Art und Weise, durch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Wo hat das jemals stattgefunden? Und die Jünger wissen, oh ja, da war mal was bei den Propheten. Die haben davon gesprochen, in den letzten Zeiten werden eure Alten und eure Jungen werden Gesichter haben, sie werden mit dem Heiligen Geist gefüllt werden, sie werden Dinge sehen und entdecken, wonach sich alle Generationen gesehnt haben. Ja, also ein Warteziel ist angegeben, Jerusalem, Erfüllung, Heiliger Geist. Aber dazwischen stehen ganz normale Menschen. Einiges haben wir schon gesehen. Es sind Menschen, die sich verstecken und die Tür zurammeln. Angst. Verstecken, Tür zu, Angst. Wenn jemand von uns sagen sollte, ich habe noch keine Angst erlebt, dann würde ich sagen, dann gehörst du nicht zu uns. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Jeder Mensch hat Angst, in mehr oder minder großem Maß. Ein Leben ohne Angst gibt es nicht. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich habe Angst, ich mache zu. Gutes Wort, ich mache zu, kennt ihr das? Wenn jemand zumacht. Und Jesus? Wie geht Jesus damit um? Ist er überrascht? Schlägt er das Buch zu? Sagt er, so haben wir nicht gewettet? Jetzt ist Schluss. Jesus kommt in ihre zugerammelte, zugeschlossene, in ihre Angstsituation hinein. Und er sagt, Shalom, Friede sei mit euch. Das ist ein unglaublich starkes Erleben. Das passiert nicht sehr oft, aber immer wieder habe ich das erlebt, dass Gott in fürchterliche Situationen von mir hineingesprochen hat. dann ändert sich das nicht schlagartig. In der Regel ist es so, dass es nicht, ja doch, das habe ich auch schon erlebt, dass sich schlagartig ändert. Aber meistens ist es auch ein längeres Kämpfen. Ein Wort, was mich auf einmal erreicht. Ein Wort, was in mir hochsteigt, wo ich mich festhalten kann, wo ich lernen kann, mich dran festzuhalten. Im Verlauf von einer Stunde, von einem Tag, von einem Monat. All das habe ich schon erlebt und das ist sehr, sehr gut. Ein Wort zu bekommen, mit dem ich leben, neu leben lernen kann. In der Klinik damals war es quasi schlagartig, dass mir die Angst genommen wurde. An anderen Stellen hat es Wochen gedauert, bis ich nach vielem Ringen mich an diesem Shalom Gottes festhalten konnte. Wir entdecken die Jünger in dieser Wartezeit, dass sie nicht nur ängstlich sind, sondern dass sie auch ungläubig sind. Du hattest das auch schon gesagt. Es erschien ihnen wie ein Märchen, dass Christus auferstanden sei. Wenn du heute hier sitzt und sagst, also das klingt mir stark nach Wischiwaschi und Märchen, dann hast du eine riesige Chance. Du darfst entdecken, das mit Jesus ist alles andere als Märchen. Dieser Auferstandene ist hier. Er ist nicht nur hier in diesem Raum, er ist auch in den anderen Kirchen und er ist bei vielen, vielen ungezählten Menschen weltweit unterwegs. Unglaube und Hartherzigkeit, damit ist Jesus überhaupt nicht zufrieden. Und er stellt seine Jünger in den Senkel. Kennt ihr den Ausdruck, jemand in den Senkel stellen? Jemand korrigieren, jemand rügen, jemand schimpfen. Wahrscheinlich ist das ein süddeutscher Ausdruck, jemand in den Senkel stellen. Also, jemand rügen. Euch ist alles gesagt worden, ihr seid hartherzig. Ihr wollt das einfach nicht an euer Herz drankommen lassen. An dieser Stelle musst du arbeiten. Die Hartherzigkeit ist deine ureigene Angelegenheit, dass du daran arbeitest. Hast du schon mal festgestellt, dass du hartherzig bist? Dass ein Mensch in deiner Umgebung hartherzig ist? So sind wir drauf als Menschen. Das gehört zu unserem Profil dazu. Und damit ist Jesus nicht einverstanden. Der Zweifler ist schon vorgekommen, Thomas, und dem gönnt Jesus diese gewaltige Chance, dass er ihn nicht beschimpft. Erstaunlicherweise sagt er zum Thomas nicht, warum bist du so hartherzig und so ungläubig, sondern er sagt, komm her, schau mich an, fühl mich an, meine Hände, meine Seite, die Merkmale meines Todes. Fühl dir es an. War dir schon mal enttäuscht über Gott, dass es alles nicht so läuft mit dem Christsein, wie du dir das vorgestellt hast? Du hast dich taufen lassen, meinetwegen. Du warst locker flockig unterwegs. Gemeinschaft hat funktioniert. Und auf einmal, bröckel, 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 bleibt nichts mehr übrig. Hast du das schon mal erlebt? Ich denke, das gehört zu unserem Normal-Lebensprozess dazu, dass wir auch enttäuscht sind über Jesus, über unseren Glauben. Was kommt denn dabei schon raus, wenn ich glaube? Was ändert das denn? Schon wieder ein Problem mit Jesus. Zwei Jünger gehen abends hinaus nach ihrem Wohnort und sind enttäuscht und reden über ihre Enttäuschungen. Und auf einmal ist Jesus dabei. Wunderbar. Jesus drückt sich nicht vor enttäuschten Jüngern. Auf einmal ist er dabei. Das ist nicht wie ein Automat, dass du sagst, ein Tag Enttäuschungen, dann nimmt Gott mir das weg, dann ist Jesus da. Das kann auch ein Monat sein oder ein Jahr. Vielleicht kämpfst du 5 Jahre mit deinen Lebensenttäuschungen oder 50 Jahre. Auf einmal ist Jesus da und begleitet dich und erklärt dir die Dinge. Und auf einmal spürst du die Geborgenheit. Du weißt gar nicht, wie dir geschieht. Und du fühlst dich frei und glücklich. Und dieser Knoten der Enttäuschung ist geplatzt. So geht Jesus mit den Jüngern, mit den Zweien um, die abends unterwegs sind nach ihrem Wohnort. Ich will noch 2 Dinge nennen, die in dieser Zeit geschehen. Das sind alles Dinge, die geschehen zwischen Ostern und Pfingsten. In diesen 7 Wochen. Das ist Seelsorge pur, was da geschieht, aber auf vielfältige Art und Weise. Einer ist völlig von seiner Scham blockiert. Ich bin der größte Versager. Ich habe Jesus sogar abgestritten. Ich habe behauptet, nee, mit dem habe ich nichts zu tun. Ein völlig von seiner Scham blockierter Mensch, der nicht weiß, wie soll ich aus diesem Loch nochmal herauskommen. Das ist auch eine harte Erfahrung. Ich kann mich zu Tode schämen an manchen Stellen über Dinge, die ich gemacht habe, lassen sich nicht mehr revidieren. Sind einfach so. Ja, gehört zu mir. Gehört zu Wolfgang Eimann dazu, dass Dinge da sind, wo er sich drüber schämt. Gehört zu dir auch dazu. Gehört zu uns allen. Wir sind nicht die Smiley-Christen, die immer da wie diese modernen Smileys, dass man, wenn es alles schön ist, kriegst du ein Smiley oder sowas. Wir sind auch Menschen, die mit Scham zu tun haben. Wie kommen wir aus unserer Scham heraus? Genial. Wenn Jesus auf einmal vor diesem Mann steht und sagt, was sagt er zu ihm?
Hey du hast mich aber bös verraten, da bin ich aber schwer enttäuscht, darüber müssen wir jetzt mal reden.
Das wäre unser Ansatz, dass wir, empfehlen uns auch die Psychologen, dass wir Dinge benennen. Ist auch gut so, dass wir Dinge benennen. Aber Jesus geht weit darüber hinaus. Jesus sagt, hast du mich lieb? Einer, der von mir enttäuscht wurde, fragt mich, hast du mich lieb? Ist mir vor vielen Jahren da unten im Hof auch mal passiert, als junger Christ. Ich war nicht sehr freundlich mit einer gewissen Person immer wieder gewesen. Und dann sagte diese Person auf einmal zu mir, hast du mich lieb? Musste ich schwer schlucken. Ich glaube, ich habe mir 1-2 Tage Zeit genommen und dann zum Telefonhörer gegriffen. Und daraus ist eine Beziehung entstanden. Wir waren weiterhin auf 2 unterschiedlichen Lebenswellenlängen unterwegs. Aber wir haben uns respektiert und auf eine gewisse Art und Weise auch geliebt, über Jahrzehnte dann. Hast du mich lieb? Vor der Frage habe ich schon mal gestanden, ganz konkret. Und vor der steht dieser Petrus damals auch. Und was das für eine Befreiung ist, wenn ich gefragt werde, wie soll denn meine Beziehung oder unsere Beziehung zueinander aussehen, wenn Jesus so fragt? Willst du mich lieb haben? Genial, wenn ich darauf mit Ja antworten kann. Ja, Jesus ist mit uns unterwegs in der Zeit des Wartens. Ich weiß nicht, auf was ihr wartet. Jeder von uns wartet, das behaupte ich jetzt, jeder von uns wartet auf Dinge, ganz aktuell. Kleine Dinge, große Dinge. Bei etlichen Dingen haben wir den Eindruck, ja, das könnte werden. Und bei anderen Dingen, da glauben wir selbst nicht dran, dass das wird. Warten, erwarten. Wir leben im Warten, auch jetzt. Je älter ich werde, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass Bibellesen für mich ganz wichtig ist, um das Warten aktiv zu füllen. Ich habe mir in den letzten Monaten angewöhnt, ich versuche jeden Tag ein, zwei Spaziergänge zu machen. Ich lasse inzwischen oft die Fotokamera zu Hause, weil die mich zu stark ablenkt. Ihr wisst, dass ich gerne fotografiere. Ich lasse sie zu Hause, weil sie mich stört beim Reden mit Gott. Ich kann nicht zwei Herren dienen. Ich kann nicht unterwegs mit Gott reden und gleichzeitig fotografieren. Das kommt so ein Matsche dabei raus. Ich lasse die Kamera zu Hause und sage, okay, ich mache einen Spaziergang, halbe Stunde, 40 Minuten und will die nutzen, um mit Gott zu reden. Ich möchte deine Impulse haben, Jesus. Ich habe keine Ahnung, was ich meinetwegen predigen soll oder wie ich einem Mensch begegnen soll oder tausend andere Dinge. Ich warte auf Regieanweisung von Jesus. Regieanweisung für mein Handeln. Ich möchte nicht unterwegs sein ohne diese Regieanweisung. Warten, erwarten gehört zu unserem Leben dazu. Auf was wartest du? Hast du von Gott her, ich will jetzt nicht detailreich irgendwelche Alltagserwartungen hören, aber hast du, so wie die Jünger Pfingsten als Fernerwartung gesetzt bekamen, auf welche Fernerwartung Gottes lebst du zu? Jenseits von allem Turbogeschehen, jenseits von allen Ohnmachtsgefühlen, gibt es ein Fernziel, auf das du hinwartest, das größer ist als die Ohnmacht, das stärker ist als der Turbodruck in dir? Auf was lebst du zu? Ich gebe euch die Chance, ihr dürft gerne was sagen dazu. Was ist dein persönliches Fernziel, auf was du hinlebst? Das wird sehr wertvoll für uns sein, wenn wir uns einige Dinge sagen, gegenseitig zu hören geben, auf was wir hinleben. Wer traut sich da etwas zu sagen? Dazu dürft ihr die Maske auf alle Fälle abnehmen. Hinten ist eine Nennung.
Soll ich dafür nach vorne kommen?
Durch einfach ein Stichwort von hinten.
Mein Taufspruch: Weise mir, Herr, deinen Weg, auf dass ich wandle auf deinen Weg.
weise mir, Herr, deinen Weg. Das ist der Taufbruch von, ich sage jetzt, wir sind live im Netz, deswegen sage ich den Namen jetzt nicht. Weise mir, Herr, deinen Weg. Das ist ein Fernziel, für das es sich lohnt zu leben. Wer möchte noch was sagen? Es ist ganz schön schwierig, tolle Dinge miteinander zu teilen. Das werden wir lernen können, vielleicht lernen müssen, damit wir uns gegenseitig stärken. Ich habe, als ich das vorbereitete, natürlich auch mal in der Konkordanz geschaut, auf was wird denn alles hingewartet in der Bibel, im Neuen Testament jetzt insbesondere. Und ich will euch zum Abschluss ein wunderbares Zeugnis zeigen, was der Apostel Paulus der Gemeinde in Philippi mit auf den Weg gab. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Was für ein großes, wunderbares Wort. Dieses Wort, wie oft gerät es mir aus den Augen unter dem Trommelfeuer von Turboleben und von Ohnmachtsgefühlen und manchen anderen Dingen. Philipper 3. Was für ein großes Wort. Bürger des Himmels. Wir erwarten unseren Retter, das zweite Kommen von Jesus Christus. Unser unvollkommener Körper wird seinem Körper gleichgestaltet. Wer sehnt sich danach nicht? In all unseren Schmerzen, mit denen wir umgehen müssen, in all den schrägen Dingen, die wir so tun, ist umgestaltet werden in so wie Christus umgestaltet wurde. Und dass wir Gottes Herrlichkeit widerspiegeln werden. Traut ihr euch das überhaupt zu sagen? Dass wir Gottes Herrlichkeit widerspiegeln? Jeder von uns weiß doch, was wir für Krummnasen sind. Aber wir sollen Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Nicht aus eigener Kraft. Wir werden es. Und er hat die Macht dazu, so wie er die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Willst du das glauben, wenn du heute Abend die 20 Uhr Nachrichten anschaust? Willst du das glauben, dass Jesus alles seiner Herrschaft unterstellt und unterstellen wird? Das ist herausfordernd. Und dazu wünsche ich euch den Segen Gottes im Warten und im Handeln.